Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist voll, die Hintern sieht man fast nicht. Auch willkommen daheim. Ich weiss nicht, eventuell schaut meine Familie zu. Wenn ja, dann auch dir, Paps. Alles Gute zum Vatertag, ein bisschen verspätet. Hey, mega schön sind ihr alle da. Wir sind mitten in der Serie Finanzen. Wir wollen über das Geld reden. Ich habe letztes Jahr den Joel mal auf das angesprochen und gesagt, du, weiss nicht, wieder mal machen. Ich habe das Gefühl, wir Jungen, wir reden nicht mehr davon. Wir gehen so ein bisschen durch unser Leben und es wäre doch wieder mal gut, das Thema ein bisschen neuer anzuschauen. Und er hat sich das zu Herzen genommen anscheinend. Jetzt sind wir da. Mega cool. Wir dürfen heute anschauen, hey, wie gehen wir gut mit Geld um. Und dort kommt auch immer so ein bisschen das Thema nach der Verwalterschaft rein. Und jetzt muss ich noch kurz. Genau. Bevor wir starten, möchte ich einfach euch wirklich noch einladen. Ich weiß nicht, was ihr die Woche erlebt habt, wo ihr steht, was gerade bei euch abgeht. Aber ich möchte euch mega einladen, dass ihr mir jetzt nachher noch betet, dass ihr das einfach alles bei Gott deponiert. Dass ihr sagt, hey Jesus, ich vertraue dir, du hast es im Griff. Und ich möchte dir einfach auch Danke sagen, für was gut gelaufen ist. Und dich einfach ehren und preisen. Ja, Vater im Himmel, wir lieben dich. Und wir sind dir so dankbar, dass du dich einfach entschieden hast, mit uns ein Leben zu führen. Dass du entschieden hast, dass du Gemeinschaft willst mit uns und auch gewusst hast, dass es nicht immer einfach ist für uns und darum uns unter die Arme gegriffen hast, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, Jesus. Und dass du uns aber auch eine Anleitung fürs Leben gegeben hast, Herr, mit der Bibel, mit deinem inspirierten Wort. Und nachdem möchten wir uns immer wieder neu ausrichten, lassen und lehren von dir. Und ich danke dir, dass wir auch heute Morgen auch wieder von dir lehren. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du zu uns redest, Herr, und dass du gerade in unsere heutige Situation, dort, wo wir stehen, drin redest. Amen. Ja, genau. Thema Umgang Geld. Ich habe gesagt, Verwalterschaft ist für mich dort ein sehr grosses und naheliegendes Thema, das dort auch sicher angeschaut werden. Und wenn ich an Verwalterschaft denke, kann man sich so ein bisschen überlegen, ja, was kennt ihr vielleicht für Verwalterschaften? Und das erste, was mir so in den Sinn kommt, ist ja, etwas auslehnen. Ich habe im Februar im Ferdi sein Pokerset ausgelehnt und habe nicht am Freitag abgegeben. Aber es war okay, ich kann nicht öffnen so lange. Aber etwas, was ich gewusst habe, wenn ich das Pokerset von ihm habe, dann habe ich Sorge dazu. Dann schaue ich, dass das vollständig ist. Wenn man mit dem spielt, schaue ich, dass die Leute das Zeug nicht einfach umrühren oder so. Ich werde respektvoll damit umgehen. Es ist nicht meins, es gehört im Ferdi. Und so habe ich das Pokerset auch am Freitag wieder zurückgegeben. Vollständig, super, ganz. Genau. Etwas anderes, was man sicher kennt, wir wohnen zu Miet. Wir haben eine Verwaltung, die das Objekt verwaltet. Und oftmals ist es ja so, dass die Verwaltung nicht Besitzer von dem Haus ist. Sie verwaltet es, der Name sagt es schon so. Und dort dann auch, oder? Da ist ein Besitzer rum, der erwartet, dass mit dem Objekt gut umgegangen wird. Und die schauen für ihn Bürger und schauen und dann, Leute kommen lassen, Leute gehen lassen, dann putzen. Dann auch wieder sagen, wenn es wieder dran ist, etwas zum Investieren, wenn man es putzen muss, wenn vielleicht ja, es wieder neu das Potenzial herum wäre, dass man vielleicht etwas renoviert. Und ein anderes Bild, das sicher alle kennen von euch, ist eine Bank. Wir alle haben Geld, wir alle vertrauen der Bank, dass sie unser Geld zumindest sicher aufbewahrt, dass wir morgen wieder gehen können und das nehmen können. Dass wir nicht selber mit unserem Bündel hinlaufen und das deponieren, sondern dass wir wissen, hey, wir können dem System vertrauen, wir können dort immer wieder einzahlen und wissen, dass es zum grössten Teil noch den gleichen Wert hat, wenn wir es holen. Genau. Und ich habe einfach so, mir so überlegt, hey, mit Gott ist es nicht anders. Wir haben von ihm so viel bekommen. Er hat uns geschaffen, er hat uns etwas geschenkt. Nicht als allererstes mal einfach meinen Körper, meine Seele, meinen Geist, meine Fähigkeiten. Er hat mich gesegnet mit einer Frau, mit Freunden, mit Familie, wo ich investieren darf. Er hat mich mit Geld, Finanzen gesegnet. Und Gott hat uns so reich beschenkt, dass wir auch mit dem sollen gut umgehen sollen. Dass wir uns dafür Gedanken machen, hey, wie können wir das gut verwalten? Wie können wir das irgendwann wieder gut zurückgeben und ihm zeigen, hey, schau, Papi, das habe ich daraus gemacht. In den Sprüchen 18,9 lesen wir, schon wer nachlässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Zerstörers. Ich habe diesen Satz gefunden, weil ich so ein bisschen Querreferenzen genommen habe vom Neuen Testament, wo Jesus Gleichnis gebracht hat. Ich habe so gelesen und dachte, hey, das ist schon gerade ein bisschen krass. Wenn nachlässig ist, ist der Bruder vom Zerstörer. Und habe mich so gefragt, ja, aber wieso denn? Und ich habe dann so müssen denken, ja gut, Jesus oder Gott hat immer uns Sachen gesagt, damit wir den Geist dahinter verstehen. Nicht, dass wir das Wort wörtlich nehmen und sagen, oh, jetzt bin ich faul gewesen, jetzt bin ich Zerstörer. Aber dass wir verstehen, was dahinter steckt. Und ich glaube, es ist ähnlich, wenn du andere Sachen anschaust, wenn du ein Haus baust und du bist nachlässig. Du machst es einfach nicht so, wie du es sollst machen. Du machst es nicht gut, du machst es nicht hervorragend. Und über die Zeit wird sich die Fehler zeigen. Oder auch wenn du das Haus gebaut hast und nachher bist du nachlässig und du machst nicht mehr dran. Es geht automatisch in die Zerstörung rein. Alles tut irgendwie wieder nachlassen und es geht kaputt mit der Zeit. Und wenn wir nachlässig sind, geht das irgendwann kaputt. Wir müssen immer wieder daran arbeiten. Gleich wie mit dem Garten. Jeder, der vorher schon mal einen Garten gehabt und Gemüse angesagt hat, das funktioniert nur so lange, wie du es auch gießt, solange du das Unkraut ausreißt und solange du es auch die Pflanze wieder beschneidest und die Früchte ernten. Sonst geht es einfach nicht. Es geht kaputt, es degeneriert. Genau, und so dürfen wir auch einfach unser Leben verwalten und immer wieder daran denken, hey, wir müssen und wir dürfen das Privileg haben, dass wir immer wieder hinschauen dürfen und mit dem, was wir bekommen haben, gut umzugehen. Ich habe dann eben, wie gesagt, die Evangelien so ein bisschen vorgestellt, Jesus hat so viel Bildnis gebracht, so oft über Geld geredet und etwas, was sie in 3 Evangelien rausgehabt haben, ist, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er nochmal so einen Schwerpunkt gelegt. Und ich möchte dazu mit euch Markus 13, 32 bis 37 lesen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Es geht darum, dass wir nicht wissen, wann er kommt. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der aus der Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und den Türhütern befahl, Wache zu halten. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder zu Mitternacht, ob zum Hahnenschrei oder am Morgen, damit ihr nicht, wenn ihr unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wacht. Jesus gibt uns das mit und sagt, hey, das ist so wichtig, ich gehe jetzt gleich, aber das müsst ihr wissen. Dönt wachen und verwalten. Es ist wie der Herr, der geht und auch die Aufgaben verteilen. Und so hat er uns allen Aufgaben gegeben. Und er gesagt, hey, dönt darüber wachen, sind bereit, dass, egal wenn ich komme, dass ich nicht schlafen vorfinden. Ich bin momentan gerade selber im Militär, ich darf wieder Weg führen, ich habe ein Bild mitgenommen. Und dort ist es ähnlich. Ich bin gerade bei dem Betriebsdetachement, also bei den Blinden und bei den Lahmen. Wir wachschieben und wenn du nicht am Wachschieben bist, dann hast du vielleicht einst einen Bootsauftrag und dann that's it. Ist wirklich nicht zu viel verlangt, das kann man machen. Das kann man umsetzen. Und trotzdem haben wir Leute, die das Gefühl haben, sie legen wieder zurück ins Bett oder so, ja, nein, das muss ich sicher nicht machen und so. Und wer vorher schon mal im Militär war, wenn du einen Feldwebel hast, der ein bisschen Strenge hat und der dich verwünscht, wenn du die Aufgabe nicht machst, dann ist es nicht gut. Dann hat er nicht Freude, dann wird er hässig. Du hast die Aufgabe nicht erfüllt. Ich habe noch so ein schönes Bild gefunden, irgendwo durch, Gott will uns, wenn er zurückkommt, sehen, dass wir am Arbeiten sind. Dass wir das tun, was er uns auftritt hat. Dass wenn der Feldi um die Ecke kommt, dass er sieht, dass ich den Boden im Schruppen bin. Und der hat eine Freude, weil er sagt, hey, die Aufgabe habe ich dir geteilt, das sollst du auch wirklich machen, oder? Wir sollen wachsam sein. Genau. Ja, jetzt, was heisst denn aber das denn für den Umgang mit dem Geld? Wir haben ja letzte Woche vom Alan schon gehört, dass Geld nichts Böses oder Falsches ist. Dass er hat schon von der Erstlingsfrucht erzählt und vom Segen davon. Ich habe euch ein Bild mitgenommen. Geld ist schlussendlich ein Gegenwert. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir das auch verstehen. Geld ist ein Werkzeug, es ist ein Gegenwert. Wir haben links x Summe an Geld und wir können uns rechts ein Produkt leisten. Wir können uns ein Haus kaufen, wir können uns irgendetwas Schönes leisten. Wir gehen dann und der Preis stimmt für uns und wir kaufen es. Oder wir gehen dann und sagen, nein, der Preis stimmt mir nicht. Ich schaue mich noch jemand anders um und kaufe es dort. Geld ist ein Gegenwert. Gleichzeitig hören wir aber auch, dass es immer wieder angeschaut wird, ja, aber der Geist von Mammon wird immer wieder gesagt. Der Geist von Mammon. Und dort müssen wir wirklich differenzieren, das ist der Geist dahinter, wenn wir im Geld zu viel Wert geben. Wenn wir im Geld einen Wert geben, den es gar nicht besitzt. Wenn wir unsere Sicherheit dahinter finden. Wenn wir plötzlich nicht mehr auf Gott vertrauen wollen, sondern sagen, nein, ich habe hier mein Häufchen Geld. Und das ist für mich der Mantel, das ist die Sicherheit. Und wenn ich den mir anlege, dann weiss ich, ich kann meine Miete zahlen, ich habe monatlich meinen Lohn, ich kann mir alles leisten, was ich brauche, es geht mir gut. Und dann kommt so eine falsche Sicherheit. Oder? Dann haben wir nicht mehr auf Gott vertrauen, sondern wir haben den Mammon, wir haben den Geist umgelegt. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das unterscheidet. Hey, mein Herz ist es, dass wir wieder lernen, Geld als das anzuschauen, was es ist. Es ist ein Werkzeug. Es ist ein Gegenwert für unsere Zeit, die wir investieren. Damit wir nachher das irgendwo wieder einlösen dürfen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das sehen dürfen und dass wir nicht irgendwie etwas Grösseres oder etwas Schlechtes daraus machen, was es ist. Ich komme heutzutage oft so an zwei so Extremhaltungen nennen. Genau, Zeit, investieren, wird zu Geld. Heute habe ich so das Gefühl, wir kommen oft an zwei Haltungen nennen. Oder vielleicht gerade bei uns Jungen. Ich habe noch nicht so viel mit euch Älteren und Erwachsenen geredet, aber es ist so ein bisschen, gerade bei uns Jungen, habe ich das Gefühl, du hörst oft so, hey, entweder wir reden über Geld und man ist recht fokussiert aufs Geld und hast Bitcoin und hast investiert und Aktien und dieses und da und es wird so zu dem grossen Götz schon fast. Es geht nur noch ums Geld. Oder da gibt es die andere Seite, wo das Geld so klein macht. Ja, weißt, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und da musst du nicht zu fest schauen und so. Weißt, es muss einfach länger für Ende Monat und so, aber du darfst nicht zu fest darüber reden und so, sonst nimmt es etwas komisch ein. Also das ist also die Extreme, einerseits eigentlich schon fast Gier und auf der anderen Seite fast so ein bisschen Angst davor, dass es könnte etwas reinnehmen. Und ich glaube, ich möchte wieder zurückgehen so zu dem Wachsamsein. Wenn wir wachsam sind, dann dürfen wir uns von diesen zwei entfernen und merken, hey, das Extrem ist nicht gut, das Extrem ist nicht gut, aber da innen liegt so viel Freiheit, wo wir uns dürfen bewegen, wo wir dürfen mit wachsamen Augen durchs Leben gehen und sagen, Herr, was soll ich mit dem Geld machen? Herr, was willst du damit? Wo sollen wir investieren? Wo dürfen wir uns etwas gönnen? Wo dürfen wir jemanden unterstützen? Für all die von euch, die auf dieser Seite gestanden sind und sagen, ja, ich will dem Geld nicht zu viel Raum geben, ich schaue nicht zu fest hin, es ist einfach Geld oder es ist doch mühsam, ich muss doch nicht immer täglich oder wöchentlich auf mein Geld schauen, das ist doch komisch. Denkt daran, das Bild vorher, ihr habt eure Zeit geopfert für das Geld. Ihr gebt das Wertvollste, was ihr von Gott bekommen habt, eure Zeit, die ihr nicht mehr zurückbekommt. Gebt ihr, geht arbeiten und ihr bekommt Geld dafür. Und wenn es eure Zeit nicht wert ist, gut verwaltet zu werden, dann haben wir ein grosses Problem. Gott will, dass wir unsere Zeit wertvoll einsetzen. Und das ist völlig okay, dass wir arbeiten gehen. Das ist völlig okay, dass wir für das entlöhnt werden. Und darum finde ich, sollte man auch mit der Entlöhnung nachher gut umgehen. Das ist also der dritte Punkt. Das ist falsch aufgeschrieben. Der dritte Punkt, genau. Ich bringe euch heute fünf Punkte. Ich starte mit dem dritten. Und zwar, Geld soll verwaltet werden. Das können wir am besten, wenn wir die göttlichen Prinzipien lernen anzuwenden. Ein von diesen Prinzipien haben wir letzte Woche gehört, vom Alan. Da steht Erstlingsfrucht. Erstlingsfrucht heisst, ich gebe mein Erste. Ich gebe mein Erste an Gott. Und der Grund dafür ist nichts anderes als unser Herz zu prüfen. Unsere Einstellung zum Geld zu hinterfragen. Oder da in der Mitte. Kommt nicht so gut. Da bist du. Und da hinten. Da ist Gottes Reich. Und da kannst du so ein bisschen sagen, dein eigenes Reich. Und jetzt die Frage ist eigentlich, wenn du die Erstlingsfrucht hast, du bekommst etwas und du kannst das als dein eigenes annehmen und sagen, das ist meins ich habe mir das verdient und das hat aus weltlichen Prinzipien auch völlig Hand und Fuß, das macht Sinn. Aber was Gott will, ist, dass wir als erstes mal in sein Reich investieren und da auch noch etwas anhäufen. Weil er sagt, wenn wir es da anhäufen, dann geht es nicht mehr darum, es ist meins. Weil wenn das Erste ist, dann ist auch der ganze Rest ihm. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, es ist eine innere Haltung. Wenn ich vertraue, dass ich das Erste, was ich habe, Gott gebe und sage, hey, es ist gut, ich gebe es wieder ab, du hast mich dahin versorgt, du wirst mich auch weiterhin versorgen, dann wird es auch langfristig gehen. Und da möchte ich wirklich ermutigen, wir gehen immer der Aussage, ja, ich habe es jetzt gerade schwierig, oder ja, ich verdiene gerade nicht so viel, oder ich habe Schuld und so. Und das ist alles völlig richtig. Geht auch schauen, geht weiss mit dem Geld um. Aber das Erste, und das muss nicht viel sein, das Erste kann immer an Gott gehen. Er wird den Rest wieder kommen. Wenn ihr es bei euch einzahlt, dann könnt ihr auch mit dem hier nachher verwalten. Wenn ihr es bei ihm einzahlt, dann könnt ihr nachher mit dem hier verwalten. Ihr zahlt ihnen viel größeres Konto ein. Der zweite Punkt ist, wir sollen keinen Armutsgedanken haben. Das ist auch wieder so ein bisschen das, die zwei Seiten, die ich vorher gezeigt habe. Wir sollen eine Gier haben und wir sollen dann in einen Armutsgedanken verfallen. Und so anfangen habe ich auch wieder das Gefühl, gebt dann, wenn ihr fast nichts habt. Gebt dann, wenn ihr fast nichts habt. Weil wenn ihr es dann gebt, dann werdet ihr es auch geben, wenn ihr viel habt. Und dann könnt ihr verhindern, dass ihr die übrig habt, die Gier. Es ist so schnell passiert, dass man von den Armutsgedanken in Gier hineingeht. Weil es hat damals nicht gelangt, also wieso soll es heute gelangen? Oder? Und darum ist immer der richtige Zeitpunkt zum Anfang ist immer heute. Wir sollen heute geben, das, was wir können. In Sprüch 18, Vers 11 lesen wir: Der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Das ist auch wieder so ein Bild für den Mantel. Wenn du den Reichtum vor dir hast und du baust dir den so auf, dann hast du deine tausende Nötenblöcke und du machst dir deine Mauer, dann wird dir das so eine eingebildete Mauer und eine Sicherheit und du hast das Gefühl, hey, da fühle ich mich wohl. Ich kann mir alles leisten, ich bin jemand, ich kann mich mit anderen vergleichen. Reichtum ist ja auch immer nur, wenn ich ja mehr habe als die anderen, oftmals. Weil, wenn ich gleich viel habe, dann bin ich ja nicht reich. Ich bin ja erst reich aus weltlichem Bild, wenn ich mehr habe als die anderen. Und, es wird so eine falsche Einbildung. Wir gehen weg von Gott, automatisch. Automatisch richte ich meine Augen nicht mehr auf Gott, ich richte es aufs Geld, weil ich habe. Wieso brauche ich? Wieso brauche ich Versorgung von ihm, wenn ich doch Versorgung da habe, wo ich mehr mit meinen Händen erarbeitet habe? Es geht auch wieder in diesen Punkt rein. Mit dem Aufbauen. Wenn du es eigene einzahlst, wird das noch schlussendlich wie zu einer Mauer, wo du dich dahinter versteckst. Wie tut mir eine Mauer zeichnen? So. So, ist eine Mauer. Oder wenn du aber da hinten einzahlst, dann tust du immer wieder die Versorgung, du schaust auf Gott. Und du gibst es wieder ab, also musst du auch wieder bringen. Du fährst einen Kreislauf an, wo du einfach immer wieder sagst, Herr Gott, ich gebe es dir wieder ab, ich muss wieder zu dir kommen. Ich glaube allgemein im ganzen finanziell oder eigentlich in der ganzen Bibel, Gott geht es auch immer darum, dass wir in die Freiheit kommen dürfen. Er hat uns geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit uns. Er hat uns geschaffen, um mit freien Menschen Gemeinschaft zu haben. Und wenn wir Freiheit haben wollen, dann müssen wir lernen, in seine Segensflüsse hineinzustehen. Und gerade jetzt auch so mit Gesetzen und Geboten und so, wir haben immer so das Gefühl, ah, das müssen wir erfüllen oder das müssen wir erfüllen. Aber Gott hat das immer gemacht, um zu zeigen, wie wir nicht frei sind. Wenn wir das Gebot nicht einhalten, dann kommt irgendwo eine Versklavung rein. Das Geld herrscht über dich. Oder wenn du lügst, dann herrscht plötzlich Unwahrheit über dich. Oder? Die Freundschaften gehen kaputt. Und so habe ich auch das Gefühl, dass wir uns auch immer wieder festhalten, also gewisse Prinzipien. Wir haben über Jahre hinweg, reden wir immer wieder über die 10%. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir das im Alten Testament. Und Jesus sagt uns ganz so viel, wie wir können. Und ich glaube, wir Schweizer sind innen dort, dass wir da relativ viel haben zum Geben. Ich weiß nicht, ob das nur 10% sind. Es soll aber auch wieder. Es geht nicht um ein Gebot, es geht nicht um zu sagen, du musst noch mehr geben, du gibst zu wenig und was machst du. Es geht darum, dass wir dahinter den Geist verstehen und sagen, hey Jesus, habe ich genug? Kann ich geben? Soll ich mehr als 10% geben? Geht es momentan nicht und ich gebe weniger. Jesus versteht das. Jesus sieht dein Herz. Aber es geht eben immer ums Herz. Und dort, glaube ich, dürfen wir auch so Sachen wie die 10% immer wieder so ein bisschen hinterfragen und sagen, hey, eigentlich geht es um das, was wir können geben. Ich möchte auch ermutigen, manchmal, ich bringe heute extra ganz bewusst keine Zahlen oder Beträge, weil ich habe oft so das Gefühl, trotzdem, dass mich ja Gott in der Freiheit hinruft, wenn ich einen Betrag höre, oder wenn irgendjemand ein Zeugnis erzählt, ist das einerseits mega ermutigend, aber so als zweiter Gedanke kommt nachher so rein, wie ist das im Vergleich zu dem, was ich gehe. Und da merke ich, da stehe ich manchmal selber an, da bin ich manchmal selber noch nicht in der Freiheit, aber da denke ich so, ja, bin ich grosszügig? Da ist der Betrag für ihn, bin ich grosszügig? Und ich fange mich an zu vergleichen. Und vielleicht habt ihr die Gedanken auch schon gehabt. Und ich habe mir das in letzter Zeit überlegt, das geht so stark auf die Ursünde zurück. Was hat Adam und Eva damals wollen? Sie wollten zwischen gut und schlecht unterscheiden. Sie wollten selber entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und so fangen wir uns immer wieder neu für mehr an, was gut und schlecht ist. Und gehen so einen Standard setzen. Und ich glaube, darum halten wir uns vielleicht auch immer wieder an 10% fest. Das ist etwas, was wir messen können. 10% habe ich gegeben, ich bin gut. Jetzt gehen wir weiter. Aber wenn es nur noch die 10% ist, dann ist es nichts anderes als wie der Sabbat, wo die Jünger von Jesus Körnchen gegessen haben und die Pharisäer und so, nee, ich darf nicht am Sabbat. Ja was, darf ich am Sabbat keine Leute heilen? Soll ich nichts Gutes tun am Sabbat? Das ist mega heuchlerisch. Wenn wir einfach nur sagen, ich habe meine 10% gegeben, jetzt ist gut, dann das ist auch heuchlerisch. Wir fangen einfach in so eine Gesetzlichkeit verfallen. Ich mache meine 10% Lohnerhöhung, ich mache meine 10% Lohnerhöhung, ich mache meine 10% und nachher, oder? Aber es geht weiter. Wir sollen unser Herz immer wieder neu überprüfen, bin ich noch in einer Gebenshaltung, bin ich noch in einer Haltung, die ich auch wieder bekommen kann. Mich klammert das so fest, da kann es Geld regnen wie blöd, wir checken es nicht, wir klammern an dem, was wir haben und wir können gar nicht bekommen. Und wir sollten eigentlich schon lange in eine empfangende Haltung hineingehen, wo Gott uns wieder geben kann. Messi. Genau. Darum, effektiver Betrag, gar nicht wichtig. Das müssen wir entscheiden. Hey, ein weiterer Punkt ist, sind treu im Kleinen. Ich habe wirklich das damals erleben in der Lehre und das ist eigentlich ein blödes Beispiel. Ich bin gar nicht gut umgegangen mit Geld. Ich bin in der Lehre so, endlich muss ich den ersten Lohn oder ausgeben. Und so. Meistens jetzt für 2 oder 3 Wochen gelangen, dann schon für 4. Und irgendwie in dem Sinne hat mich aber auch Gott immer wieder herausgefordert. Und eines Tages auch, damals im ICF, hat er gesagt, kein komm, tu doch das rein. Ich habe gewusst, du, das sollte noch für die ganze Woche länger. Also komm, tu es rein. Und dann habe ich das reingerührt und dachte, gut, vertraue schon mal. Und es war die beste Woche gewesen. Mein Kollege, der sonst immer hasst, dass ich so schlecht mit Geld umgehe, hat mich plötzlich zum Mittag eingeladen, ungefragt. Mein Vater hat mir plötzlich ein Zähnernötchen in die Hand gedrückt und gesagt, komm, geh etwas zum Mittagessen heute Mittag. Und es hat die ganze Woche gelangt, ohne dass ich irgendetwas fragen, bitten oder machen musste. Und das hat sich befürwortet in meinem ganzen Leben, immer wieder. Immer wieder neu zeigt er seine Treue und sagt einfach, kein, bleib du treu im Kleinen und ich bleibe treu und dann wird es auch das Grosse geben. Genau. Ja, ein Satz, da gehe ich nicht zu fest drauf rein. Das Gleichnis von Jesus, wo er sagt, hey, sind klug wie die Welt. Er hat vom Haushalter, der dann gekündigt, weil er schlecht gearbeitet hat, und er ist gegangen und hat allen die Schulter gelassen. Und er lobt ihn für sein kluges Handeln. Und das ist dann wichtig, in meiner Bibel steht unter dran, er war befugt gewesen, das zu machen. Also er hat nichts beschissen. Er hat einfach clever gehandelt. Weil er gewusst hat, wenn ich jetzt denen ihre Schulden verlasse, habe ich etwas, wenn ich nachher entlassen werde von dem Herrn, habe ich Leute, wo ich mich hinwenden kann. Und Jesus lobt das Handeln. Übrigens sagt er im Gleichen, gerade im nächsten Satz sagt er auch, sind trotzdem treu im Kleinen. Also können nicht einfach die Leute über den Tisch ziehen. Ich glaube, es geht darum, dass wir klug sein sollen wie die Welt, aber mit göttlichen Prinzipien. Nicht mit dem Wert der Welt. Und das kann in jeder Situation nicht anders sein. Aber ich möchte euch dort auch wieder ermutigen, probiere nicht immer die Leitplanken zu sehen, sondern probiert mal das zu sehen, was vor uns liegt. Wir haben so eine Bandbreite, die wir uns dann bewegen dürfen, wo Jesus mit euch unterwegs ist und euch ins Herz hineinredet, ob es gut ist oder nicht. Und ihr dürft dort einfach klug und gut unterwegs sein, mit göttlichen Prinzipien. Aber wir müssen nicht immer einen Armutsgedanken haben, das Gefühl haben, wir dürfen nichts haben. Nächster Punkt ist, wo dein Geld ist, dort ist auch dein Herz. Das ist aber auch wieder, kommen wir schon wieder zurück zu der Erstlingsfrucht. Wenn dein Geld zuerst zu Gott geht, dann ist auch dein Herz bei Gott. Aber wenn dein Geld zuerst in deine Richtung hineingeht, dann ist dein Herz auch in deinem Richtung hinein. Und so verfangen wir uns sehr, sehr schnell in dem, ja, wo wir halt auch seien. Und dort möchte ich auch mutig einfach vertrauen. Vertrauen, Gott ist Gott vom Überfluss. Er hat so viel, er kann uns alles geben. Ich möchte dazu mit euch Lukas 12, 16 bis 21 vorlesen. Und zwar kommen wir hier für den Kontext. Es kommen zwei Brüder zu Jesus und einer sagt: Herr, sag meinem Brüder, er soll mir einen Teil vom Erbe geben, er gibt mir nichts. Und Jesus sagt: Wer bin ich, dass ich der Richter über euer Erbe bin? Und als nächstes bringt er folgendes Gleichnis. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht noch wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Da sehen wir ein Zeugnis von einem Mann, der Überfluss hatte, der Segen empfangen hat. Aber die Art und Weise, wie er mit dem Segen umgegangen ist, ist in eine Art und Weise gegangen, wo er seinen Reichtum unterstützt. Anstatt heute zu gehen und Leute zu segnen und zu sagen: Hey, haben einen Anteil von meinem Überfluss, das sind gute Jahre gewesen, hat er sich gedacht: Nein, ich baue noch eine größere Schür und tue alles dort rein, damit ich auf Jahre hinaus meine Sicherheit habe. Er hat den Mantel angelegt von dem Mammon und hat gesagt: Das ist jetzt meine Wärme, das ist jetzt meine Decke. Anstatt das loszulassen und zu vertrauen, dass auch Gott im nächsten Jahr wieder segnen wird. Dass er wieder eine Ernte einbringen wird, die reich wird sein, die voll ist. Und was ich ganz schön finde, ist der letzte Satz. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Wir hatten vor 2 Wochen einen Guest-Speaker hier gehabt. Und wir haben am Schluss noch ein bisschen über das Geld geredet und so. Und er hat so gesagt: Wisst ihr, aus meiner Sicht, ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir reich sind. Ich habe mir so Gedanken darüber gemacht und ich habe gewusst, er meint nicht, wir dürfen nichts haben. Das ist nicht ein Armutsgedanke, aber er hat einfach gemeint, er will glaube nicht, dass wir nach wirklich so Reichtum, ich bin reich. Dann haben wir so überlegt und haben gesagt, ja, irgendwie ja und nein. Weil irgendwie auf eine Art, der Geist, dass ich reich sein will, dass ich noch mehr brauche, dass ich noch mehr haben will, nein, das will er nicht. Aber dass ich den Reichtum verwalten darf und darf sagen, hey, aber ich bin reich, ich bin heute reich und ich bin ein Königskind. Dort müssen wir irgendwie lernen, drin hineinzustehen. Wenn du als Königssohn unterwegs bist und du gehst in die Ländereien raus, dann tust du nicht so rumlaufen und hast das Gefühl, ich habe nichts und ah, der hat ein paar Kühe. Sondern du läufst um und sagst, das ist mir und das ist mir. Und ihr müsst hier zahlen. Und du weißt die ganze Zeit, der Vater steht hinter dir und er hat all den Reichtum, aber du darfst darüber verwalten, du bist Teil, das ist dein Erbe. Und ich glaube, Gott will, dass wir das lehren, mit einer Demut, mit Hingabe, mit einem dienenden Herz. Aber dass wir dafür durchs Leben gehen und sagen, hey, ich habe Reichtum in meinem Rücken. Es ist nicht mein Reichtum, es ist Reichtum Gottes. Ich zahle zuerst in sein Reichtum ein, darf aber nachher auch von dem Konto beziehen. Ich stehe in dem Segensfluss hin und ich darf wissen, wenn Gott dahinter steht, wird es nie ausgehen. Und ich glaube, da darf man wirklich ein Umdenken haben. Wir dürfen wachsam sein. Wir dürfen wachsam sein und verwalten. Ein Punkt, der auch noch spannend ist, aber da predige ich jetzt innen zu mir selber, ist Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Und ich glaube, das dürfen wir auch finanziell wieder ein bisschen anschauen. Ich finde das noch schwierig, ich weiß nicht, wenn ich an so eine Situation komme, wo jemand Not hat und Geld braucht, tue ich unbewusst immer zuerst filtern, hat die Person verdient. Und das ist eigentlich mega schlecht. Weil irgendwie noch immer schauen, so, ja, okay, humanitäre Hilfe, die haben nichts. Und ja, komm, gib, grosszügig. Oder Kirche da, ja, gerne, grosszügig. Aber dann kommt ein Schweizer, der vielleicht momentan gerade eine schwierige Zeit hat, und dann hocke ich zuerst an und schaue zuerst, und ich merke es, in meinem Herz geht so etwas ab. Hat es die Person verdient? Ist sie gut mit dem Geld umgegangen? Aber Gott sagt einfach, du sollst geben, wenn du gebeten wirst. Gott sagt nicht, du sollst die 5 Fragen stellen und dann bekommt es oder bekommt es nicht. Und ich merke, hey, das fordert mich noch so aus. Ich glaube, wir dürfen da ganz praktisch lernen, wie wir miteinander einander vertragen, auch finanziell, wenn es notwendig ist. Wenn er dann 5-mal kommt und das Geld immer wieder weg ist, dann dürfen wir hinhocken und sagen, Post, jetzt müssen wir glaube mal über die Bücher. Genau, das ist der erste Punkt. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeholt. Genau, oder der dritte Punkt. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum ersten Punkt. Da bin ich ganz kurz. Gesunde Haltung gegenüber dem Geld. Wir haben das vom Alan letzte Woche gehört und wir hören das nächste Woche nochmal vom Joel. Es ist wichtig, dass wir eine gesunde Haltung zum Geld haben. Lasst uns nicht pervers damit umgehen, lasst uns nicht in einen komischen Reichtumsgedanken hineingehen oder eben den Mantel anlegen vom Mammon, aber lasst uns eine gesunde Haltung gegenüber Geld haben, dass es ein Werkzeug ist, das uns dienen soll. Der zweite Punkt ist, lasst uns ein Budget führen. Und das habe ich vom David Sondrecker mitbekommen. Danke vielmals für die Idee. Weil ohne Budget wisst ihr nicht, ob du im Segensfluss stehst oder ob du in der Not stehst. Weil du laufst blind durchs Leben und am Tag X macht es einfach, oh, ich habe nicht mehr. Oder du laufst durchs Leben und am Tag X, oh wow, ich habe 10 Autos, was mache ich mit denen? Und du bist einfach nicht wachsam. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen ein Budget haben. Wir sollen im Kleinen treu sein. Und das heisst, brauche ich ein YouTube-Account, ein Spotify, ein Ding, ein Netflix und dieses auch, brauche ich es überhaupt? Oder könnte ich das canceln und vielleicht jemanden unterstützen? Könnte ich mit dem Geld etwas Gescheites anfangen? Hey, das ist Verwalterschaft. Wir brauchen das Budget. Wir werden dann nie unser Potenzial entfalten, wenn wir kein Budget haben. Weil wir sehen nicht, wo geht das Geld hin. Es geht einfach weg. Es versickert im Boden. Darum lasst uns wirklich dort auch anfangen, im Kleinen treu sein. Jetzt den dritten Punkt haben wir schon gehabt. Und der vierte Punkt, ich habe das Gefühl, wenn wir verwalten, das führt zu investieren. Weil Gottes Wunsch ist es, dass wir unsere Fähigkeiten entfalten. Gottes Wunsch ist, dass wir dürfen das Potenzial, das er uns gegeben hat, immer wieder neu anschauen und sagen, wie kann ich da noch mehr daraus machen. Und das fängt beim Geld an. Und das ist ja mit Geld investieren, aber das geht eben auch weiter. Und zwar, ich bringe euch keine Investitionstipp für die nächsten Aktien und sonst irgendwelche Sachen, da müssen wir zu anderen Profis gehen. Aber etwas Kleines, was wir alle machen tagtäglich, ist, wir können in uns und wir können in Leute um uns herum investieren. Mit unserem Geld, mit unserem Dienen. Ein kleiner Tipp, ein paar praktische Sachen, die ich machen kann, ist, ihr könnt rausgehen, in den Bookstore gehen und euch wieder mal ein Buch kaufen. Euch das Geld wieder mal dort ausgeben und euch wieder mal belesen. Und ihr werdet auch Weisheit gewinnen. Ihr könnt heimgehen und wieder mal in ein Sprachprogramm investieren und eine Sprache lernen. Oder ihr könnt rausgehen ins Foyer und ihr könnt mal auf eine Person zugehen, die noch kein Wort geredet hat. Eine Person, die nicht eure Kultur lebt. Eine Person, die nicht in euren Lebensumständen steht, älter ist, jünger ist, vom anderen Geschlecht. Tönt euch wieder diesen neuen Reiz auf. Tönt in euch investieren, indem ihr Neues zulässt. Ihr werdet euren Horizont erweitern. Und so können wir ganz praktisch in unserem Leben investieren und Verwalterschaft leben. Fragt euch mal, was jeder Small Group Leiter unter der Woche macht. Er investiert in euch. Er investiert in Menschen. Er will, dass er mit euch vorwärts geht, in die Tiefe geht. Und ich glaube, das ist Gottes tiefster Wunsch. Und so kommen wir eben auch schon zum fünften Punkt. Verwalterschaft hört nicht beim Geld auf. Es fährt beim Geld an. Wir sollen treu sein dort. Aber es hört nicht beim Geld auf. Wir sollen in uns investieren. Wir sollen in Leute investieren. Es gibt so viel mehr, wo Gott uns anvertrauen will. Und wo wir aber wirklich uns hinterfragen müssen, wie gehe ich im Kleinen um? Und es ist halt etwas Praktisches, wo wir wirklich anschauen können, wie gehe ich mit dem Geld um? Im Lukas 16, Vers 10 bis 12, lesen wir Folgendes. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Hey, es hört nicht beim Geld auf. Ist das nicht Ansporn genug, unsere Einstellung zum Geld wieder neu zu hinterfragen? Wenn wir dafür wissen, wenn ich treu mit meinem Geld umgehe, dann wird mir ein grösseres zufallen. Wenn ich treu mit meinem Geld umgehe, dann darf ich vielleicht auch Leute verwalten. Dann darf ich in Leute investieren. Dann darf ich Leute dienen. Und so möchte ich euch wirklich ermutigen, dann euch wieder mal hinterfragen, wo stehe ich in meiner Einstellung zum Geld und in meinem Umgang zum Geld. Ich möchte euch ermutigen, nehmt euch doch kurz eine Minute, zwei. Meine Frau wird während dem schon ein bisschen spielen und nachher würde ich gerne noch dafür beten. Ja, Vater, ich danke dir vielmals für dein Vertrauen in uns. Dass du uns so viel anvertraust, dass du uns so viel schenkst und dass du uns so viel Freiheit gibst. Und Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, auch für mich, dass wir einfach wieder unser Herz dafür überprüfen. Und ich danke dir für das, was du jetzt unsere Herzen gegeben hast, die Punkte, die wir angehen. Und ich möchte dich ganz, ganz konkret bitten, Vater, dass wir immer wieder neu dafür zu dir und deine göttlichen Prinzipien lehren anzuwenden. Vater, dass wir anfangen, im Kleinen treu zu sein. Vater, unseren monatlichen Lohn zu verwalten. Das, was du uns monatlich anvertraust, dass wir das sauber verwalten, dass uns noch mehr zufallen darf. Hey, du siehst, wo jeder Einzelne steht. Hey, und ich möchte dich wirklich bitten, dass du jedem Einzelnen einfach die Hand zustreckst und sagst, hey, du bist nicht allein. Ich sehe dich. Ich weiss, was du durchmachst. Ich weiss, wie du dich fühlst. Und du schaffst das. Wir schaffen das zusammen. Und ich habe so viel mehr für dich bereit. Ich möchte euch mega ermutigen, Tana wird jetzt noch für euch das Abendmahl ansagen. Wir werden nachher links und rechts ein Gebetsteam haben, das Gebetsministry. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn irgendetwas heute in dein Herz hineinkommt, wenn irgendetwas aufkommt, ein Gedanke oder ein Bereich, wo du merkst, hey, da dürfte ich noch treuer mit dem Ganzen umgehen, dann komm bitte für euch und lass uns miteinander beten. Wir reden nicht mehr über das Geld. Und wir stecken es irgendwo her, aber es ist wichtig. Es ist ein grosses Thema. Kommt vor, lasst für euch beten und lasst uns wachsam sein.